Nun können wir starten mit der Predigt. Und zwar heißt das Thema heute Morgen Jesus im Land der Unreinen. Ich lese den Text aus Markus 7, Vers 1 bis 5. Jesus im Land der Entschuldigung, eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten. Zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus: Weshalb beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Liebe Freunde, diese Reinigungsgebote haben rituellen Charakter. Das heißt, sie stehen in einer Beziehung zu Gott. Und wenn wir das Alte Testament in diesem Zusammenhang genauer untersuchen, dann begegnen uns auch dort einige solcher Reinigungsvorschriften. Da heißt es zum Beispiel in 3. Mose 11, Vers 40, wer von solchem Aas isst, der soll sein Kleid waschen, er wird unrein sein bis zum Abend. Auch wer ein solches Aas trägt, soll sein Kleid waschen und er wird unrein sein bis zum Abend. Und dann in 4. Mose 19, 11 und 12 heißt es, wer einen Toten berührt, ist 7 Tage lang unrein, ganz gleich, wer der Verstorbene war. Am 3. und 7. Tag soll er sich mit dem Reinigungswasser besprengen lassen, so dass er danach wieder rein ist. Wenn er dies nicht tut, dann ist er nach einer Woche immer noch unrein. So steht es in der Bibel, so steht es im Alten Testament. Das sind Reinigungsvorschriften vom Alten Testament. Im Verlaufe der Zeit allerdings haben die Priester weitere solche Reinigungsvorschriften kreiert. Zuerst galten sie nur für sie selber. Aber nachher haben sie das für das ganze Volk ausgedehnt und alle mussten sich an diesen sogenannten selbstkreierten, überlieferten Reinigungsvorschriften daran halten. Warum, meine lieben Zuhörer, ist eigentlich das Reinigen so wichtig? Ich denke, wir müssen da nicht weit auf die Suche gehen. Alle Menschen haben ein großes Bedürfnis, rein dazustehen. Wenn man uns irgendwo erwischt, wo wir eine ungute Tat vollbringen, dann gibt es in unserem Leben oft ein ausgiebiger Reinigungsprozess. Das heißt, eine Rechtfertigung. Es gibt auch so ein Rechtfertigungssyndrom. Kennt ihr das? ist hier nicht bekannt, dass man einfach, sobald man erwischt wird bei etwas Ungutem, dann muss man gar nicht lange studieren, es kommt wie automatisch. Dieses Reinigungs-Rechtfertigungssyndrom, also bei uns in Luzern und Umgebung, in der Zentralschweiz gibt es das. Und ich muss sagen, ganz persönlich muss ich ehrlich zugeben, ich kenne das in meinem persönlichen Leben auch. Da muss ich gar nicht lange studieren. Es kommt mir einfach sofort in den Sinn, wie ich mich hier reinigen könnte von meinen unguten Taten, die ich vollbracht habe. Ich las vor kurzem ein Buch über das Konzentrationslager in Auschwitz. Dort wurden ja auf brutale Weise Hunderttausende von Juden auf brutale Weise umgebracht. Aber auch dort kennt man dieses Reinwaschen und wie wichtig das dieses Reinwaschen ist. Wir Menschen, wir brauchen das einfach. Und sogar diese brutalen SS-Leute brauchten das. So haben sie zum Beispiel im September 1943 18.000 Männer, Frauen und Kinder aus der damaligen Tschechoslowakei nach Auschwitz deportiert. Und als sie dort waren, haben die SS-Leute sie ganz gut behandelt. Sie haben sie sogar richtig verwöhnt. Und sie haben ihnen Postkarten gegeben und haben ihnen gesagt, so schreibt bitte an eure Angehörige, die Verwandten und die Bekannten, diese Postkarten und schreibt, wie gut ihr es hier in Auschwitz habt. Und das haben sie ganz bewusst so gemacht und die SS-Leute sagten diesem Aufenthalt Familiencamp. Dadurch versuchten sie, sich reinzuwaschen von ihren Gräueltaten. Das war eine richtige Reinigungs-PR-Aktion der SS. Das würde man nicht für möglich halten. Das hat einer geschrieben, der war selber bis am Schluss dort in Auschwitz. Und er hat das miterlebt, wie das vor sich gegangen ist. Liebe Freunde, wir können nicht leben als Unreine. Und es ist deshalb nicht etwas Besonderes, dass die Schriftgelehrten und die Priester und die Pharisäer so sehr darauf aus waren, Reinigungsgebote einzuhalten, damit sie sich wieder rein fühlten. Wir können nicht leben, ohne rein zu sein. Wenn ein solcher Makel auf uns liegt, müssen wir den so schnell als möglich wieder loswerden. Und wenn wir es nicht auf irgendeine menschliche Art und Weise tun, dann müssen wir die Reinigung von Jesus in Anspruch nehmen. Und deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Und er wusste, wie wichtig das für uns ist, dass wir rein sind und uns reinwaschen können mit seinem Blut und dass wir gereinigt werden können, wie wenn das Unrecht und die unguten Dinge gar nicht geschehen wären. Nun, Jesus aber begegnet dieser Art von Reinigung, die die Pharisäer und die Priester vonstatten gaben, mit einer sehr krassen Antwort. Und zwar in Markus 7, Vers 6 und 7 heißt es, Jesus erwiderte, ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos. denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Josua hat das bereits erwähnt, diesen Teil. Mit den Lippen bekennen sie Gott, aber ihr Herz ist weit entfernt davon. Und Jesus ist ziemlich aufgeregt, als er das sagte. Und er macht sogar ein Beispiel und sagt ihnen, wo sie das genau so praktizieren. Und er hat das sogenannte Korban-Beispiel angeführt. Korban heißt im Alten Testament das Gott dargebrachte Opfer. Also das ist ja schon eine interessante Geschichte, aber das hat einen Haken. Dieses Korban, wenn die Leute die Korban aussprachen, haben sie den Tempel zu ihrem Alleinerben gemacht. Das ist ja schon eine fromme Sache. Also angenommen, es hätte hier so Gottesdienstbesucher, die sagen sich, ja, ich mache die FEG Aarau zu meinem Alleinerben. Das ist eine gute Sache, vor allem wenn er viel Geld hat. Und so haben diese Leute, diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, diese Priester, haben einfach das Wort Karban ausgesprochen und dann war der Tempel der Alleinerbe von ihnen. Aber das hat natürlich einen Riesenhaken. Dadurch waren sie von jeder Pflicht entbunden, für ihre alten Eltern zu sorgen. Auf diese Art und Weise haben sie das Gesetz umgangen. Und eine solche Lehre, bringt Jesus zum Ausdruck, ist für ihn untragbar. Genauso wie die Lehre vom Händewaschen nur eine reine Äußerlichkeit darstellt, ist auch das reine Äußerlichkeit. Das ist etwas, das man irgendwie das Image will zum Besten geben und letztlich ist aber nichts dahinter, was das Herz anbelangt. Nun, Jesus erklärt der Volksmenge, was er nun damit meint. Und es heißt in Markus 7, Vers 14, dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Das scheinen die Jünger nicht verstanden zu haben, aber sie sagten sich, es gibt keine dummen Fragen. Aber Dumme, die nicht fragen, oder? Folge dessen haben sie ihn gefragt und haben ihm klar gesagt, sie kommen da nicht ganz nach, ob er ihnen das noch besser erklären könnte. Nun heißt es in Vers 18, da sagt Jesus, versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann. Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und jetzt stellt sich die Frage, was heißt das für uns? Angenommen, ich habe irgendein Problem in meinem Leben. Ich bringe das einfach nicht auf die Reihe. Wo muss ich jetzt genau die Stellschrauben verändern, um dieses Problem zu lösen? Muss ich jetzt einfach ein bisschen disziplinierter werden? Muss ich konsequenter meine Ziele durchsetzen? Muss ich eine bessere Zeitplanung einführen? Oder was genau muss ich denn hier machen? Und ich denke, das sind viele gute Tipps, die den Menschen gegeben werden, wie sie sich einfach äußerlich verändern sollen. Aber meine lieben Zuhörer, das muss nicht von außen verändert werden, sondern von innen, vom Herzen muss es verändert werden. Es muss im Herz geschehen, denn von innen heraus, sagt Jesus hier, kommen die Gedanken. Und die Gedanken führen dann zu Taten. Und folgedessen geht es darum, dass die Reihenfolge stimmt. Aus dem Herzen heraus muss es geschehen. Und ich denke, Josua hat deshalb seinen Jungs genau die richtige Antwort gegeben. Es geht um die Liebe, um das Doppelgebot der Liebe, das gelebt werden soll. Und wenn das gelebt wird, dann kommt ein ganz anderes Resultat heraus. Und das ist der Weg von Gott. Das ist das Evangelium. Von Herzen im Herzen muss es beginnen und aus dem Herzen heraus müssen die Veränderungen geschehen. Nun, am letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehört, dass es ein Wort gebe, das viele Gläubige überhaupt nicht lieben. Sie fragen sich zum Teil sogar, warum dieser Begriff in unserem Wortschatz immer noch existiert. Ratet einmal, wie dieses Wort heißen könnte. Ich habe es herausgefunden, bevor er es gesagt hat. Es ist das Wort Gehorsam, meine lieben Freunde. Gehorsam lieben die Menschen überhaupt nicht. Aber ich denke, viele und auch viele gläubige Christen verstehen das völlig falsch. Gehorsam ist nämlich nicht eine mühsame Pflicht, um etwas auf die Reihe zu bringen, was man eigentlich gar nicht will. Gehorsam ist nur ein Resultat von unserer Beziehung, die wir im Herzen mit Jesus haben. Gehorsam ist nur, wenn wir Glauben und Vertrauen an Jesus haben und dann gibt es die Auswirkung, dass Gehorsam daraus entsteht. Wie von selbst. Wie irgendwie automatisch kommt das? Ich mache ein Beispiel. Wenn es kommt. angenommen, du hast Mühe mit Bibellesen und dann denkst du, ja, ich muss mir einfach ein bisschen mehr diszipliniert mich damit verhalten. Aber mein lieber Freund, wenn du überzeugt bist, dass das, was in der Bibel steht, der beste Weg ist fürs Leben, dann muss dich niemand nötigen, die Bibel zu lesen. Und wenn du überzeugt bist, dass du in der Bibel Jesus richtig gut kennenlernen kannst, dann lesest du einfach aus der Bibel, weil du das musst, sondern weil du das willst. Und hier liegt der große Unterschied. Es geht nicht darum, dass wir mühsame Pflichterfüllungen hinlegen müssen, mühsam Gehorsam zu üben, wo wir es gar nicht wollen, sondern es geht darum, dass wir unser Herz Jesus geben und dass wir im Herzen unsere Stellschrauben verändern. Ich möchte abschließen mit einem interessanten Bibeltext, der steht in Offenbarung Kapitel 2 und es ist das Sendschreiben an die Epheser. Und da heißt es, weil du dich zu mir bekennst musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Nochmals. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Und jetzt kommt das große Aber. Ein großes Aber kommt jetzt. Eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und den Leuchter von deinem Platz stoßen. Die Veränderungen geschehen durch die Hingabe des Herzens an Jesus, meine lieben Freunde. Und das bringt dieses Sendschreiben an die Epheser so gut zum Ausdruck. Ja, du hast vieles erlitten. Du hast nicht aufgegeben. Das ist gut. Das hast du gut gemacht. Aber der springende Punkt. Der springende Punkt, die Liebe ist nicht mehr da. Die Hingabe, die du so sehr an mich gehabt hast, die ist nicht mehr vorhanden. Kehre um, kehre zurück zu dieser Liebe. Kehre zurück zum Doppelgebot der Liebe. Das ist der springende Punkt. Und wenn im Herzen diese Liebe wieder da ist und diese Liebe zu wachsen beginnt, dann kommt der Gehorsam einfach so. Es ist ein Resultat von dem, was im Herzen geschieht und nicht umgekehrt. Und das ist so wichtig. Die Reihenfolge ist absolut matchentscheidend. Nicht zuerst den Gehorsam und nachher im Herzen eine Veränderung. Nein, zuerst im Herzen. Dort muss beginnen, was nach außen eine Auswirkung hat. Und genau dieses Evangelium, diese Botschaft, die will Jesus heute uns mit auf den Weg geben. Und ich möchte jetzt eine kurze Zeit einschalten, wo wir still werden. Und du kannst Jesus im stillen Gebet fragen, wo sind meine Hindernisse, dass diese Liebe nicht mehr so ist, wie sie vielleicht einmal gewesen ist. Wo sind die Hindernisse, dass die Hingabe nicht mehr so ist, wie sie einmal war? Und dann kannst du bitten, und jetzt, Herr Jesus, hilf mir, diese Hindernisse auszuräumen. Und hilf mir, wie du es den Ephesern sagst, wieder zurück zu dieser Liebe zu kommen und zu dieser Hingabe. Ich werde mit Gebet dann abschließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass es möglich ist, nach deinem Evangelium zu leben. Dass es nicht schwer ist. Und wenn es grosse Herausforderungen mit sich bringt. Aber wenn wir den richtigen Weg, die richtige Reihenfolge einschlagen, ist es möglich, um so zu leben, wie du willst, dass wir leben. Und ich danke dir, du gibst uns Kraft dazu, du gibst uns die Weisheit, du hilfst Hindernisse aus dem Weg rum und ich danke dir dafür. Amen.